Bin ich ein Statussymbol?
Ja, du bist ein Statussymbol für mich.
Echt?
Ja.
Wirklich?
Ja, nicht nur, aber ja. Na klar.
Mein Haus und mein Auto gibt's bei dir nicht, weil du hast kein Auto und wohnst zur Miete.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 130.
Status Games.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich merke, dass ich ganz weich bin. Ich habe dich so vermisst. Das ist total schön, jetzt hier mit großem Abstand dir wieder gegenüber zu sitzen und aufzunehmen. Und ungewohnt, das nachträglich zu machen.
Es ist generell ungewohnt, dich gerade wieder zu sehen. Ich habe nämlich Nächte auf der Couch verbracht und wir sind uns richtig aus dem Weg gegangen.
Ja.
Ich habe übrigens freiwillig auf der Couch geschlafen. Also nicht, dass ihr jetzt auch denkt, Matthias, dieses Schwein. Ja.
Wie auch denkt. Wer hat das gesagt? Deine Mutter?
Nee, so ein paar Freunde.
Freunde, hey, da würde ich aber Anführungsstriche an das Wort machen in Zukunft. Und falls ihr diese Folge aus dem Kontext irgendwann später mal hören solltet, es ist, weil Iris Corona hat. Ne? Das hast du jetzt auch nicht dazu gesagt. Es ist nicht, dass wir Streit hatten und dann musste einer von uns halt aufs Sofa. Und du hast dich halt entschieden, es zu machen. Du wolltest einfach Fernsehen. Deswegen auf der Couch statt im Bett schlafen. Gib's doch zu.
Ich habe den ganzen Tag und die ganze Nacht Bares für Rares geguckt.
Und ich war, das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Weil ich war so richtig fertig und bin immer wieder eingeschlafen. Dann bin ich immer davon wach geworden, so 50 Euro.
Oh Gott, was für ein Genesungsprozess.
Ja.
Ich habe übrigens, also wir haben beide eine relativ sichere Ahnung, wo du dich angesteckt haben könntest. Wir
bei waren, Daniels Lost.
Ja, Daniels Lost, ein Comedian, der wirklich großartig ist. Ich meine, wir hätten ihn in irgendeiner frühen Folge schon mal erwähnt und empfohlen. Hiermit nochmal. Der ist einfach unglaublich schlau und lustig.
Ich konnte gar nicht lachen bei ihm, obwohl es die fantastischste Show war und die lustigste, auf der ich dieses Jahr war, weil er so brillant war. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so fasziniert ist von einer Person, dass man in so einer Schockstarre ist. Und dann dachte ich richtig, okay, keine Emotionalität, lass nichts zu. Du musst alles beobachten und aufsaugen.
Stell dir vor, alle hätten das im Saal so gemacht. Er hätte das Gefühl gehabt, dass er eine richtig scheiß Show abliefert, weil alle einfach nur still und ehrfürchtig aufsaugen. Ich konnte nicht so still bleiben. Mein größter Lacher ist auch durch genau diese Haltung von dir entstanden. Weil Iris eben neben mir saß. Ich habe zwischendurch auch gedacht, vielleicht hat sie heute nicht so Spaß dran, vielleicht gefällt es ihr nicht so. Daniel Sloss redet auf der Bühne über verschiedene Zielgruppen und wie die ticken, deren Psyche und so, was sie motiviert. Und spricht eben über die Zielgruppe hier im Saal, dass alle, die gerade gekommen sind, eine Gemeinsamkeit haben. Trauma in der Kindheit. Der ganze Saal lacht darüber, war einfach eine gut gesetzte Pointe. Die normale Lachlänge auf so eine Pointe, 3 Sekunden, 4 Sekunden. Aber 10 Sekunden lang sitzt Iris neben mir und macht halt. Hat einen so pathetischen Slowclap. Ich habe gedacht, jetzt steht sie gleich auf. Klatscht den Rest der Show.
Ich habe es gar nicht gemerkt.
Dadurch saß ich halt da und habe nochmal 30 Sekunden am Stück darüber gelacht. Ich bin komplett abgebrochen. Diese Pointe hat dich richtig ergriffen.
Ja, ich habe mir gedacht, Kindheitstrauma auf jeden Fall. Und der hat das, ach, das war fantastisch. Also schaut euch seine Show an.
Ja.
Aber ich glaube, der geht gar nicht mehr hier auf Tour. Also
gut, Pech gehabt. Ja. Hast du eigentlich weiterverfolgt, was bei Matt Rife passiert ist? Anderer Stand-Up-Comedian, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben?
Ja, wir haben den bei Jordan Peterson gesehen.
Das genau, das war direkt, nachdem wir die Folge hochgeladen haben, saß er plötzlich als Gast bei Jordan Peterson im Podcast.
Es macht für mich auch total Sinn. Jordan Peterson ist so ein Auffangbecken für all diejenigen, die von der Gesellschaft erstmal weggeschubst werden.
Exakt,
die
das
sagen,
meine ich.
Das ist nicht in Ordnung, was du gemacht hast, Matt Rife.
Ja. Aber hast du die ganze Story mit dem Schönheitschirurgen auch mitbekommen?
Ja, so ganz dunkel, aber ich habe die nicht verstanden.
Okay, ich fasse sie sehr kurz zusammen. Ich habe letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, nur kurz angedeutet, dass Matt Rife anscheinend, wissen wir ja nicht hundertprozentig sicher, aber er scheint ein Problem damit zu haben, dass er gut aussieht und als Comedian damit dann nicht
Matthias,
ernst genommen wird.
Wie du das sagst. Ich merke richtig, du hast ein Ding mit Matt Rife. Das ist ein Statusspielchen, die du da machst.
Ja, wenn ich das klug spielen würde, dann würde ich gar nicht mehr von ihm reden. Dann wäre das jetzt. Aber gut, dazu kommen wir gleich im Thema. Die Geschichte ist folgende. Es gibt Gerüchte, dass er sich hat operieren lassen. Und zwar vor allem seinen Kiefer, dass der schön männlich und groß und definiert ist. Streitet er selber natürlich ab. Jetzt muss man noch kurz wissen, als er seinen Shitstorm bekommen hat, hat er den Leuten, die sich aufgeregt haben, die gesagt haben, ey, ich fühle mich angegriffen von solchen Gags auf der Bühne über Gewalt gegen Frauen, denen hat er als scheinbare Entschuldigung, aber eigentlich war es ein erneuter Angriff, Schutzhelme als Merch empfohlen und gesagt, hier, zieht euch Schutzhelme an, wenn ihr sowas nicht ertragt. Ich bin Comedian. So, ein Schönheitschirurg hat einen TikTok gemacht und davon erzählt, dass er gerade den besten Job seines Lebens am Kiefer eines Menschen gemacht hat. Und ausgerechnet, als dieser beste Job fertig war, wurde der gecancelt, dieser Mensch.
Und alle dachten, es ist Matt Rife.
Alle dachten, es war Matt Rife. Ich weiß es nicht, ob es Matt Rife ist oder nicht.
Mhm.
Aber er wurde halt reihenweise da in den Kommentaren getaggt. Erwähnt. Ja, genau, getaggt. Matt Rife konnte nicht umhin, dieses Video von diesem Schönheitschirurgen zu sehen. Und fand das überhaupt nicht lustig, natürlich. Und hat deswegen dann auch da geschrieben, dass er mit rechtlichen Schritten droht. Wenn hier, ne, dass es illegal ist, selbst wenn man den Namen nicht erwähnt, solche Zusammenhänge hier herzustellen und den Leuten dadurch was zu sagen.
Das ist immer der Klassiker. Die, die am meisten schreien, oh, das ist Cancel Culture und so weiter,
ja,
dann so einen Move zu bringen. Es ist so der Klassiker, dann wird der Anwalt sofort eingeschaltet.
Genau. Aber der Schönheitschirurg hat brillant reagiert. Er hat Matt Rife einen Schutzhelm mit extra großem Kinnriemen geschickt als Entschuldigung. Fand ich wirklich eine gute Fortsetzung, wollte ich erzählen.
Das ist super. Ansonsten wollte ich noch von Nils Bokelberg erzählen.
Ja.
Wir waren ja bei ihm im Podcast, bei der Nils Bokelberg-Erfahrung. Und ich habe mich wahnsinnig auf Nils gefreut.
Ja.
Weil ich gerne seine Texte lese, weil ich finde, dass er auch ein guter Denker ist.
Mhm.
Und ich finde, man denkt das erst nicht über ihn. Weil das ist
lieb von dir.
Aber man kann wirklich sehr gut mit Nils reden.
Ey, sowas von. Ich war vorher ein bisschen nervös, das habe ich dir gar nicht erzählt. Ihm natürlich auch nicht. Ist sofort ab der ersten Sekunde verflogen. Ich habe mich einfach nur wohlgefühlt und Spaß gehabt.
Ja. Hast kein Scheißproblem gehabt.
Oh Gott. Richtige Corona-Überleitung.
Was ist dein Scheißproblem?
Hallo, Eure Exzellenz. Ich bin im Hausflur. Ich hoffe, mich hört niemand. Mir ist gerade mein Scheißproblem eingefallen. Ich höre euch seit Beginn an und mir ist nie was eingefallen. Ich habe das größte Scheißproblem. Und zwar versuche ich Leuten immer Sachen zu erzählen, die mega lustig waren im Moment, aber wirklich nicht lustig sind, wenn man sie erzählt. Und ich versuche es dann zu betonen und ich versuche wirklich, ich gebe alles, 100%, und es ist nicht so witzig. Und es nervt mich. Habt ihr da irgendeine Lösung?
Ich fühle mich so ertappt bei diesem Problem. Wir haben jetzt ein bisschen Sachen erzählt, die wir diese Woche erlebt haben. Von der Comedy-Show, du sitzt neben mir und klatschst pathetisch. Dann, es war so lustig, was da irgendwie ein Chirurg mit Matt Rife gemacht hat und einen Kinnriemen extra lang am Helm. Scheiße, ich habe nicht gewusst, welches scheiß Problem du raussuchst und fühle mich sofort erwischt. War das überhaupt einigermaßen witzig, das nachzuerzählen?
Wir werden es erfahren.
Ja.
Von der Community, die werden sagen, nee.
Das war sehr anstrengend. Ich habe vorgespult.
Ja.
Warum klingt für dich die Community wie der Grandpa von den Simpsons?
Ja, meine Stimme gerade wieder.
Ach so.
Oh Gott. Also, meine Mutter hat das gleiche Problem.
Ja. Das stimmt. Und es ist ihr aber scheißegal.
Es ist ihr scheißegal und dadurch wird es richtig witzig und alle lachen Tränen. Und ich glaube, es kann einfach einem scheißegal sein. Und man kann auch die Situation nachspielen. Und man kann auch erklären, warum es so witzig war.
Ja.
Aber erst im Nachgang, erst die Situation und möglichst trocken erzählen, das ist auch besonders gut.
Da wird's schwierig. Bei manchen ist trocken halt wirklich super lustig. Deine Mutter erzählt nie trocken Witze nach oder witzige Situationen.
Nee, mit Schimpfwörtern.
Ja, genau. Es ist sehr, sehr viel Energie drin. Ich glaube, du musst einfach, also jetzt an dich, die Hörerin mit dem Scheißproblem, du musst gucken, wo deine Comedy denn liegt. Also welche Art ist es denn? Wenn du sagst, du scheiterst damit oder fühlst dich, als würdest du scheitern, wenn du dir Mühe gibst, die Situation sehr auszuschmücken und nachzumachen. Also vielleicht merkt man dann in erster Linie die Mühe und es wird nicht lustig.
Wie heißt nochmal der Comedian, der so einen Polunder immer anhat?
Olaf Schubert.
Der ist ja der scheiternde Comedian.
Ja.
Also der macht ja aus seinem Scheitern Comedy.
Ja.
Der kann zum Beispiel auch super schlecht solche Geschichten erzählen und wir lachen alle darüber. weil er sie so schlecht erzählt.
Ist richtig. Er baut aber auch tatsächlich kleine Zwischenpointen ein. Mit Formulierungen, die du nicht erwartest, dass die kommen. Mit offensichtlichen, zugrunde liegenden Missverständnissen der Situation, die er aber total ernsthaft durchzieht und sagt, wieso, das stimmt doch, das hab ich doch recht.
Aber es könnte auch eine Methode sein, dass man das bewusst schlecht erzählt.
Absolut.
Wichtig ist es einfach genau zu wissen, worin man gut ist, um ein gutes Statusspiel zu spielen. Gott,
Iris, lass bitte Überleitungen in dem Rest der Folge.
Das Thema.
Status Games. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15, Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Leute, eins unserer Hauptprobleme bei was ist los?
Leute,
was moin, geht,
moin.
Leute?
Moin, moin. Das Bo ist am Start.
Das ist 1999.
Ja.
Okay, ich wollte euch sagen, Leute, eine unserer größten Herausforderungen mit diesem Podcast ist, jede Woche den Titel der Folge so zu erklären, dass ihr wisst, was für Sprachnachrichten ihr dazu schicken könnt. Weil wir die ja sehr gerne einbauen wollen. Manche haben sofort was damit anfangen können. Wir haben aber auch ein paar Nachrichten, wo Leute sagen, da bin ich diesmal nicht sicher. Worum wird's gehen? Ich verstehe es nicht. Was ist das? Und eine, die eben auch überlegt hat, ob das, was sie zu erzählen hat, denn das ist, was wir meinen. Und dann hat sie aber einiges erzählt, was ich total super als Einstieg ins Thema finde, weil es in sehr viele verschiedene Bereiche geht, die alle richtig sind.
Statusspiel, ne? Also im Grunde steckt ja schon mega viel in diesem Wort drin. Aber je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr habe ich das Gefühl, man kann es aus so vielen verschiedenen Perspektiven sehen. Weil wenn man das Wort auseinandernimmt, ist es ja einfach das Spiel mit dem Status. Mein erster Gedanke war, ich habe einen bestimmten Status, weil ich eine bestimmte Position habe und die nutze ich aus, wo ich nur kann. Sei es, um Menschen, die mir jetzt zum Beispiel beruflich untergeordnet sind, denen Befehle zu geben, teilweise ohne, dass sie sich wehren können. Oder aber sei es, um für mich irgendwie an etwas ranzukommen, was mir leichter fällt aufgrund meines Statuses.
So, das war die erste Nachricht und das ist schon mal die erste, die oberste, oberflächlichste Ebene des Themas. Ja, klar. Macht durch Status. Und zwar sozioökonomischer Status. Was du hast, wo du in der Karriere stehst, in was für einer Familie du bist und so, wo du geboren wurdest.
Wir werden das aber noch weiter auseinanderfriemeln.
Und sie auch.
Dann kann ich aber auch sagen, okay, das Spiel mit dem Status kann ja auch bedeuten, dass ich quasi vorgebe, einen höheren Status zu haben, so wie man auch zum Beispiel sagt, so Leute, die Statussymbole sich suchen, wie ich kaufe mir ein teures Auto, obwohl ich vielleicht gar nicht das Geld dazu habe, aber ich verzichte dann auf ganz viele andere Sachen oder ich bekleide mich so, als würde man auf den ersten Blick denken, boah, die muss eine krasse Position haben, sonst würde sie hier nicht so in diesen Dress rumlaufen. Da spiele ich ja eigentlich auch mit Status, weil ich vorgebe, eine Position zu haben, die ich vielleicht gar nicht habe, beziehungsweise weil ich das Bedürfnis habe, so rüberzukommen, als hätte ich mega viel Geld oder was auch immer.
So, und da wird es erst in meinen Augen ein wirkliches Spiel. Oder davor hat sie ja gesagt, man spielt aus die Karten, die man hat, wie bei Mau Mau. Du hast halt eine Hand, du hast halt eine bestimmte Position und dadurch Macht, spielst sie aus. Jetzt wird's Poker. Du kannst auch bluffen. Du kannst Signale, Statussignale in die Welt schicken, auch wenn die gelogen sind. Da wird's dann interessanter. Und jetzt noch ihre letzte Nachricht und dann sind wir, glaube ich, alle komplett im Thema und haben einen Begriff von Status Games.
Und als ich dann darüber nachgedacht habe, dachte ich, na, dasselbe kann aber eigentlich auch in die andere Richtung funktionieren. Wenn ich zum Beispiel eine mega hohe Position habe, aber gar nicht möchte, dass alle wissen, dass ich diese Position habe. Wie zum Beispiel jemand, der ultra viel im Lotto gewonnen hat, aber nicht möchte, dass alle Leute das wissen, um immer noch irgendwie differenzieren zu können, was sind meine wahren Freunde und was sind Leute, die es nur auf mein Geld abgesehen haben. Das heißt, auch da kann ich eigentlich genau in die andere Richtung gehen, dass ich nicht über meine Position rede, weil ich gerade möchte, dass die Menschen mir auf Augenhöhe begegnen und nicht aus irgendeinem Grund so auf mich heraufgucken oder aus anderen Gründen irgendwie nicht normal mit mir umgehen möchten.
Und da zum Schluss hat sie, finde ich, die Formulierung gebracht, die total hilfreich ist beim Nachdenken in allen möglichen Bereichen über Statusspiele, nämlich, warum schaust du zu jemandem auf?
Ja.
Ob du es sofort oberflächlich erkennst, Geld, was auch immer, Macht, Symbole, oder sind es ganz andere Eigenschaften? Und dann merkst du auf einmal, ach, es gibt zig verschiedene Spielformen und Felder, in denen du so spielen kannst, dich so verhalten kannst, dass bestimmte Leute zu dir aufschauen und sagen, oh, ich finde das toll, ich finde deine Rolex toll oder ich finde deine klugen Gedanken toll, ich finde deine Wärme toll, so.
Okay, eine Frage
an
dich. Wenn du jetzt einen Menschen mit einer Yacht siehst, hat die Person für dich automatisch einen hohen Status?
Nö.
Warum nicht?
Weil das nicht mein Spiel ist. Also mein Spiel heißt nicht mein Haus, mein Auto, meine Frau.
Meinst du, dass das...
Meine Frau schon. Ja, ich bin stolz, dass ich mit dir zusammen bin.
Bin ich ein Statussymbol?
Ja, du bist ein Statussymbol für mich.
Echt?
Ja.
Wirklich?
Ja, nicht nur, aber ja. Na klar.
Mein Haus und mein Auto gibt's bei dir nicht, weil du hast kein Auto und wohnst zur Miete.
Du bist mein Statussymbol, weil du das Einzige bist, was ich überhaupt habe.
Ja.
Das ist wirklich erbärmlich und sehr gut, ja.
Okay, worauf ich hinaus wollte.
Mhm.
Wenn wir jetzt ein Bild von dir mit der Yacht haben.
Jetzt habe ich die Yacht.
Ja.
Okay. Mhm.
Das langt uns nicht, Matthias. Du bist nicht im Hochstatus mit der Yacht.
Ja, in den meisten Kontexten nicht. Oder ich muss mir wirklich nur Freunde dann um mich sammeln, die es geil finden, dass ich eine Yacht habe. Dann habe ich für die den Hochstatus.
Schon mal ganz wichtig, es gehören andere Menschen dazu.
Yo.
Für die Statusspiele. Wir wollen wissen, was hast du mit dem Geld angestellt? Wo hast du wirklich Macht? Wo hast du Einfluss?
Ja.
Wo kommt das her?
Genau.
Wo kommt das Geld?
Haben wir beide. Es ist so lustig, dass wir beide bei einem fiktiven Beispiel, in dem ich viel Geld habe, gleichzeitig uns fragen, Moment, wo kommt das her?
Du kannst ja Statusspiele in so vielen verschiedenen Bereichen spielen und das war mir lange Zeit nicht so bewusst.
Ja, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es dieses Missverständnis gibt, dass Status wirklich nur mit dem Offensichtlichen verbunden ist.
Ja, und das ist es überhaupt nicht. Du kannst ja auch Status mit Werten haben.
Zum Beispiel. Oder ich glaube, wenn ich ein krasses Gegenbeispiel mache, was ein Hochstatus auch sein kann, dann kommen wir vielleicht noch besser an den Kern dieses Begriffs und können darauf alles Weitere jetzt aufbauen. Beim Schauspiel lernt man Hochstatus spielen und Tiefstatus spielen und vor allem den Wechsel von hoch zu tief und andersrum in den Grundlagen. Das ist das Allerwichtigste, weil alle Geschichten, die überhaupt interessant sind, davon handeln, dass jemand den Hochstatus hat oder glaubt, ihn zu haben und dann fällt. Oder andersrum, Aufsteigergeschichten, ja. Es muss aber nicht dieses Ansehen in der Gesellschaft sein. Es reicht ganz klein und situativ zwischenmenschlich. Zwei Menschen, du fängst an mit einem Schauspielstudium, du und ich, wir studieren und dann wird uns gesagt, geht auf die Bühne und geht einfach nur aufeinander zu und aneinander vorbei. Du kannst das nicht tun, aneinander vorbeigehen auf der Bühne, ohne dass alle anderen, die zuschauen, sich einig sind, ja, war klar, Iris war im Hochstatus, Matthias im Tiefstatus. Oder sie beobachten alle, Iris dachte, sie wäre im Hochstatus und hat im Vorbeigehen gemerkt, nee, sie hatte den Tiefstatus. Weißt du, es sind die kleinen körpersprachlichen Dinge.
Was sieht man da? Also woran erkennst du, dass du jetzt im Hochstatus vorbeigegangen bist, damit ich das weiß, wie ich das hier in der Nachbarschaft mache?
Genau. Für mich hat es ganz viel mit Mühe, mit Kampf zu tun. Sieht man dir an, dass du es willst? Willst du unbedingt dem anderen beweisen, schau, ich bin besser, höher, stärker als du? Deswegen diese Yacht, dieses Prahlen, dieses Angeben. Das kann kippen in den Tiefstatus. Du willst demonstrieren, dass du überlegen bist. Und genau weil man dir ansieht, dass du es demonstrieren willst, demonstrieren musst, dass du es nötig hast, da kommen sie, die Begriffe. Das macht den Tiefstatus. Der Tiefstatus hat was nötig. Der Tiefstatus muss was beweisen. Und das kann man eben, was beweisen wollen, was beweisen müssen, indem man ganz viele vermeintliche Hochstatussymbole sich anschafft und der Welt zeigt. Du hast es nötig, du bist im Tiefstatus. Das ist das Paradox, das macht es klar. Die erste Dozentin, bei der ich es begriffen habe, die hat damals ein drastisches Beispiel genommen, die hat gesagt, in der U-Bahn kann derjenige, der sozioökonomisch am schlechtesten dasteht und einfach extrem stinkt, der steigt ein und der kümmert sich um nichts, er schaut die anderen nicht an, der steigt da einfach ein und stinkt vor sich hin. Alle anderen reagieren auf ihn und nehmen Abstand. Dieser eine Mensch hat den Hochstatus in dieser Situation. Und alle anderen haben den Tiefstatus, weil sie reagieren. Und ich habe das eingeleitet als drastisches Beispiel, weil ich glaube, dass man heute sehr anders empfindet. Überhaupt, wenn ich mein ganzes Schauspielstudium anschaue, da ist sehr viel gemacht und gesagt worden, was heute als teilweise rassistisch und klassistisch bezeichnet würde. Das ist was Klassistisches, wenn man das so als ein Beispiel erzählt. Aber es macht es nicht weniger wahr als eine Beobachtung für diesen sozialen Vorgang. Das ist ein Hochstatus, den man nicht erwarten würde, wenn man das Missverständnis hat, dass Hochstatus nur Macht durch Geld bedeutet.
Mich erinnert das auch an das eine Experiment. Du hast 4 Leute und die sind unterschiedlich gekleidet. Du siehst sie und würdest anhand der Kleidung sagen, welche Rangordnung sie haben.
Ja.
Sie müssen aber 4 Karten ziehen und müssen dann ihre Rangordnung so spielen, was auf der Karte steht.
Spannend. Ja.
Und die anderen müssen erraten, welchen Status sie haben.
Wer ist wo?
Und dadurch hat man festgestellt, dass man überhaupt nicht an der Kleidung abliest, welchen Status die Person hat, sondern am Verhalten, was du gerade sagst. Wenn du zum Beispiel sehr langsame, elegante Bewegungen hast, dann hast du einen sehr hohen Status.
Ja.
Wenn du dich ruckartig bewegst, dann bist du einfach im Tiefstatus.
Genau, das sind dann die typischen Werkzeuge, die du auch bekommst, wenn du dann Schauspiel studierst und Fragen stellst und sagst, ja, wie kriege ich es denn dann noch besser hin, dass ich diesen oder jenen Status spiele? Geschwindigkeit ist ein Mittel.
Was ich auch total interessant fand, dass man mit Blickkontakt, man denkt ja dann, ja, du musst den anderen direkt in die Augen schauen, ganz lange, und dann ist klar, du bist im Hochstatus. Nee, nee, überhaupt nicht. Sondern die Person, die sich gar nicht richtig bemüht, die sich auch, die gelassen mal wegschaut.
Genau das ist es. Gelassenheit, Langsamkeit, diese Mittel. Sag du mir das mal, weil bei mir ja das Schauspielstudium schon so lange weg ist. Und damals war das für mich eine echte Offenbarung, dass das eigentlich Statusinstrumente sind. Irre ich mich oder ist das heute immer noch eine wahrscheinlich für viele Menschen nicht der naheliegendste Gedanke, nicht weit verbreitet, keine Selbstverständlichkeit? Irre ich mich da?
Die meisten haben das einfach auch nicht gelernt. Also ich weiß noch, ich hatte damals mal einen Chef, der gesagt hat, hör auf, so schnell zu laufen. Man sieht, dass du eine Praktikantin bist.
Ja, genau solche, Das ist dann eine Beobachtung.
Ja.
Und die hat er für sich gelernt, vielleicht selber mal gesagt bekommen, so.
Und hast du das bei dir dann bewusst eingesetzt, als du das gelernt hast?
Nee, nie bewusst.
Das kann natürlich sein. Das ist so eine Lüge, Matthias. Du bist immer im Hochstatus in deinen Bewegungen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Matthias läuft, er ist Boss. Das ist wirklich, du bist ein richtiger Boss einfach beim Laufen.
Ja, aber das
haben auch so viele schon. Du hast was Königliches beim Laufen.
Man denkt doch erstmal, wenn du das so beschreibst, dass ich wie ein Gangster-Boss laufe,
nein,
oder? So
ein nicht Swag. Wie ein Gangster. Nein, du hast wirklich keinen Swag. Wirklich gar nicht. Aber.
Das ist eine
Aber du
Klatsche
hast immer
nach der
langsame
anderen,
Bewegungen.
Ja.
Du lässt dir immer Zeit. Du lässt dich auch nicht aus der Ruhe bringen.
Aber du hast mich gefragt, ob ich das bewusst mache, weil ich es gelernt habe. Und darauf ist die ehrliche Antwort nein. Ich fühle mich wohl darin, wenn ich das mache. Wenn ich mich gelassen fühle, wenn ich mich nicht in einer Stimmung empfinde, in der ich gerade schnell sein und anderen irgendwie gefallen muss oder mich an denen orientieren muss. Was wollen die gerade? Was erwarten die von mir? Leiste ich das denn auch? da fühle ich mich dann wohler. Deswegen habe ich die Langsamkeit und die Gelassenheit. Und ich habe auch das Gefühl, dass man mir wesentlich besser zuhören und folgen kann, wenn ich mir Zeit lasse und wenn ich gelassen bin, als wenn ich gehetzt bin. Wie ist es denn bei dir? Hast du was verändert damals, als du das gehört hast, dass man dir ansieht, dass du eine Praktikantin bist?
Nee, ich habe das nicht ernst genommen. Ich habe immer gedacht, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Und dadurch, dass ich schneller laufe und schneller beim Mittagessen, bin ich halt die effizienteste Mitarbeiterin. Weißt du, so, das hatte ich schon. Und auf der anderen Seite, und das finde ich dann wiederum sehr interessant, hatte ich aber doch ein gutes Statusspiel, wenn es jetzt um meine Ideen ging. Oder dass ich, wenn ich wusste, ich will in das Büro rein, dann wusste ich, welche Schritte muss ich tun. Und da war ich gut. Aber bei vielen anderen Dingen war ich wirklich gar nicht gut. Und dadurch habe ich es mir auch selber sehr schwer gemacht. Das finde ich einfach spannend, ne? Wenn du dich selber beobachtest, in welchen Spielen bist du gut und worin bist du verdammt schlecht. Und alles Körperliche zum Beispiel, dass du es auch wirklich signalisierst, das habe ich nie ernst genommen. Ich wollte immer, dass man meinen Körper in Ruhe lässt. Ich will auch nicht, dass andere Leute mich angucken. Das ist ganz interessant. Das ist so, wenn man mal so darüber nachdenkt. Bei mir weiß ich, woher das kommt. Aber ich möchte nicht beobachtet werden. Ich möchte es bei anderen nicht beobachten. Für mich ist der Körper eine absolute Privatsphäre. Und wenn ich das mitbekomme, dass jemand erzählt, ja, und dann habe ich die Körper beobachtet und dann habe ich das nachgemacht und dann fand ich das ganz interessant.
Fühlst du dich unwohl?
Dann fühle ich mich so unwohl, dass ich denke, schau nicht hin, ich will nicht, dass du das siehst.
Aber man sieht's halt, ne? Du hast einen Körper. Du kannst es nicht vermeiden.
Ja, und worauf ich hinaus will, ist ja nicht, dass ich nicht will, dass jemand meinen Körper sieht, sondern du kannst alles beobachten. Du kannst jede Geschichte von einem Menschen anhand seiner Handbewegung sehen, an der Rückenhaltung, den Gang. Und manchmal willst du einfach viele Geschichten nicht erzählen.
Ja.
Das finde ich immer so schlimm, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die sehr, sehr gut beobachten können. Ich bin immer so froh, dass wir zum Beispiel in Berlin leben. Dass die sind so viele Narzissten, die sind so mit sich selber beschäftigt, da fühle ich mich wohl. Dann denke ich, ah, guckt euch alle selber an, dann seid ihr nicht mit anderen Dingen beschäftigt. Aber das finde ich ganz spannend.
Das ist der weirdeste Vorteil an etwas Schlechtem, was ich je gehört habe. Alle sind so sehr mit sich beschäftigt, dass du in Ruhe dich unbeobachtet fühlen kannst. Ja. Die anderen Menschen spielen eine total wichtige Rolle dabei. Du bist auch vorhin darauf so aufgesprungen, als das erwähnt wurde. Ne? Na klar, die anderen Menschen, zentraler Faktor dabei. Haben wir eine Sprachnachricht dazu bekommen? Für dich.
Hallo ihr beiden. Also bei Status Games muss ich ja immer dran denken, in einen Hochstatus kommt man nur, wenn die anderen auch mitspielen. Beispielsweise bei Iris. Sie hat zwar angefangen, es zu etablieren, als eine Exzellenz dazustehen, aber nur dadurch, dass die Community, dass wir es auch angenommen haben, sie ihre Exzellenz zu nennen, dadurch ist es dieser gewisse, ich sag mal, Hochstatus entstanden.
Und wie zum Beweis wurdest du auch heute im Scheißproblem als eure Exzellenz angesprochen, ne?
Ich finde das so witzig. Ich kriege ja auch nachts manchmal so Sprachnachrichten, wo die Leute einfach komplett betrunken sind und dann auch mich mit eurer Exzellenz ansprechen und dann irgendwie von ihrem Date erzählen, was nicht funktioniert hat. Das ist einfach wundervoll.
Du hast da was für dich rausgefunden, was für dich funktioniert als ein Statusspiel oder als ein Instrument dafür. Selbstironie. Denn was kommuniziert es? Gelassenheit. Es ist dir nicht so wichtig, du kannst damit spielen, dich über dich selber lustig machen.
Aber das versteht nicht jeder. Also ja, das stimmt. Ich habe ja auch damals so TikToks gemacht, wo es einfach darum ging, wie es ist, eine Agentur zu haben. Ne? Mhm. Und dann, ich finde es immer so lächerlich, wenn du eine Agentur gründest oder halt ein Startup hast und du hast 3 Mitarbeiter oder 10 oder so und dann schreibst du dick und fett CEO. Das finde ich wahnsinnig lustig. Dann habe ich angefangen, mich selber als CEO zu bezeichnen und habe halt schwachsinnige TikToks gemacht und fand das witzig. Aber du hast dann schon manchmal auch Leute, die das nicht ganz verstehen, die dann denken, irgendwie ist das jetzt irritierend. Man muss sich doch anders verkaufen.
Die verstehen die Ironie nicht, aber das haben wir mit allem, mit wirklich allem. Wir haben doch jetzt diese neue Content-Route, wo wir in Slow Motion innere Monologe für Konfliktsituationen spielen.
Ja, du sollst dich trennen haben.
Manche Leute kommentieren, die regen sich so darüber auf, was wir für einen Konflikt haben, dass sie Seiten beziehen, aber auch gegen mich teilweise. Dass
das sie ist mir sagen, herrlich.
Warum aber, gießt du ihr nicht Wasser ein und so?
Aber das ist eigentlich wirklich 1%.
Ja, ja, ja.
Das 99% ist einfach großartig unter den Kommentaren.
Genau. Und dasselbe gilt für deine Selbstironie. Die meisten verstehen sie. Und dann ist es ein wirklich zuverlässiges Instrument zur Herstellung eines Hochstatus. Es ist doch eine Gelassenheit, die du damit kommunizierst.
Ich habe mal gehört, dass man sich einen Archetyp überlegen soll. Also welcher Archetyp bin ich? Mhm. Und darauf baue ich mein Statusspiel auf. Mhm. Und das finde ich richtig schlau. Zum Beispiel habe ich für mich herausgefunden, ich bin der Creator-Typ. Mhm. Das heißt, jetzt nicht das, was alle denken, dass ich TikTok-Creator bin.
Ist auch kein Archetyp.
Ja.
In Urzeiten.
Aber ich bin eine Erschafferin. Mhm. Also ich habe am meisten Spaß daran, Dinge zu erschaffen.
Ja.
Und das aufzubauen und auch anderen eine Möglichkeit zu geben, dass sie ein Teil davon sein können. Mhm. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich mache das in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und so begreife ich auch meine Karriere. Und ich bin ganz gespannt, je nachdem, wie ich mich so anstelle, was ich so vielleicht in 15, 20 Jahren machen könnte. Weil es wird nicht langweilig dadurch, weil ich dann merke, okay, ich könnte immer höher, ich könnte immer anders und weiter und was Größeres aufbauen. Mhm. Aber du kannst ja ein ganz anderer Archetyp sein. Mhm. Und dann für dich herausfinden, wie funktioniert mein Statusspiel.
Ein gutes Gegenstück zum Archetyp des Creators, des Schöpfers, ne, wäre ein Krieger. Weil
Stimmt.
der die destruktive Kraft hat. Und sein Mittel ist überhaupt nicht die Selbstironie. Der muss sich ernst nehmen und der muss von allen anderen ernst genommen werden. Und weil er der Krieger ist, hat er destruktive und aggressive Mittel, um diesen Status zu verteidigen und herzustellen. Dass er dich zerstört. Dass er dir wehtut, dass er demonstrieren will, ich bin in der Hackordnung ganz oben und ich zeig's dir auch wirklich durchs Hacken. Habe auch ein Beispiel bekommen in der Sprachnachricht.
Zum Thema Statusspiele habe ich eine kleine Story aus meiner alten Private Banking Historie. Wir nennen jetzt mal keinen Namen. Da wurde unglaublich hierarchisch gearbeitet. Und so als Assistentin war man eher so am untersten Ende der Nahrungskette. Und einer meiner Ex-Kollegen hat damals mal wortwörtlich zu mir gesagt, du bist nur dazu da, um das Stück Scheiße, das an meinem Schuh klebt, abzumachen. Ich habe darin geantwortet, lieber XY, Achtung, ich kann mit Scheiße sehr gut zurückwerfen. Ich finde, Status ist fein, wenn man sich das einfach fair erarbeitet hat und sich nicht raushängen lässt. Ich finde es schwierig, wenn Status dazu verwendet wird, Machtspielchen zu machen, so wie es ich eben erlebt habe in der Arbeit.
Damit der Kollege, der Scheiße am Schuh hat, sich nicht wiedererkennt, haben wir die Stimme ein kleines bisschen verändert.
Aber ich finde, sie hat souverän reagiert. Ich hatte ja auch so eine Situation im Job und es war fast der gleiche Wortlaut. Bei mir war es nicht Scheiße, sondern ich war das Stück Dreck unter dem Fingernagel. Mhm. Und dann wurde ein Schreibtisch auf mich geschmissen.
Das ist so irre.
Das ist total, das war wirklich komplett irre. Und der Typ, der war ein absoluter Choleriker, hatte eine krasse Machtposition, wusste, ihm kann nichts passieren. Und ich habe damals nicht souverän reagieren können, sondern ich habe geheult. Und bin weggerannt. Und das war keine gute Art, darauf zu reagieren.
Hast du dich geschämt?
Ich habe mich nicht geschämt. Ich hatte richtig Angst. Also ich hab Wahnsinn in diesem Typen gesehen und habe gedacht, was passiert hier eigentlich? Und damals hatte ich auch noch gar keine Ahnung von Arbeitsrecht oder so. Mhm. Ich hätte den ja total drankriegen können.
Ja.
Das habe ich damals nicht gewusst. Ich habe gedacht, okay, so ist also die Arbeitswelt und das muss ich mir antun. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die ähnliche Sachen im Job erlebt haben. Mhm. Da fragt man sich dann schon, wie komme ich überhaupt in so eine Situation rein?
Also Vor allem, wie komme ich raus?
Ja, was habe ich aber eigentlich gemacht von meinem Status, dass die andere Person denkt, ich denke da so oft, das ist mein Roman Empire, dass ich dann denke, wie kommt er auf die Idee, einen Tisch gegen mich zu schmeißen und zu denken, das ist schon total fein, dass man das mit mir macht.
Okay, das klingt danach, dass er in dem Moment überhaupt nichts gedacht hat, sondern einfach nur primitiven.
Der war danach Impulsen. Total gelassen.
Ja.
Der hat nicht irgendwie mal, also auch wochenlang, der hat nicht irgendwie gedacht, oh Mist, was habe ich denn da gemacht? Der hat gelacht, Matthias. Der hat gelacht. Dem war das egal. Der wusste, der kann alles machen, was er will, mit wem er will. Und ich fand es total faszinierend. Und er wusste ganz genau, er muss immer die Leute alleine treffen. Und er wusste genau, wen er benutzen muss, bei wem er es machen kann, wer wird still bleiben.
Ja.
Der hat das gerochen, der hat sofort erkannt,
ja,
wer kann ihm nichts. Und das finde ich so faszinierend, wenn Menschen das direkt erkennen und das ausnutzen. Also faszinierend im Negativen, ne?
Ja, voll. Ich glaube wirklich, hier ist nichts mehr mit Status Spiel, weil Spiel doch auch irgendwo was Harmloses oder Interessantes hat. Du kannst Strategien ausprobieren, Das ist Sadismus, das ist Demütigung. Da, und wie du ihn auch beschreibst, klingt er natürlich auch pathologisch.
Also Happy End bei der Geschichte ist schon so, dass der richtig versagt hat. Also der hat nicht irgendwie noch, ja, der hat nicht irgendwie noch richtig Fuß fassen können oder noch eine total tolle Karriere aufgebaut. Das hat er alles nicht hingekriegt. Mhm. Aber trotzdem finde ich das faszinierend. Woher haben Menschen das, dass sie wissen, sie können bei anderen sowas einfach machen und ihnen wird nichts passieren?
Das klingt irgendwie wie eine Frage aus einer Harvey Weinstein-Doku. Woher wusste er immer, mit wem er es machen kann und damit auch durchkommt? Und dann wird immer dieser Begriff Predator, Raubtier, benutzt. Das ist instinktiv. Die lesen es an der Körpersprache. Super Frage, die du für einen Podcast stellst, wo wir jetzt nicht visuell irgendwas...
Ja,
das irgendwas
ist die Körpersprache, ja.
Ja, natürlich. Deswegen dieses Beispiel beim Schauspiel. Man kann nicht aufeinander zu und aneinander vorbeigehen, ohne das Außenstehende erkennen. Die Person hat den Hoch- und die den Tiefstatus. Körpersprache erzählt so viel. Und ja, für Leute, die dazu neigen, so destruktiv und demütigend das Statusspiel zu spielen oder darüber hinaus sogar wirklich das einfach nur den Machtmissbrauch zu genießen, die können das ganz gut lesen, mit wem es klappt. Ihr Leben lang tun sie nichts anderes, als das in anderen Menschen zu beobachten. Wie weit kann ich mit der Person gehen? Was kann ich mit der machen? Aber dann ist doch die spannende Frage, wenn wir beide es als ein Spiel begreifen, nicht speziell das, was du erlebt hast, sondern halt soziale Interaktionen im Allgemeinen, immer. Hast du was gelernt aus deinen Erfahrungen, wie du dich davor schützt? Wie dir das nicht nochmal passiert, dass irgendwer sich an dir mit seiner Lust auf Machtmissbrauch vergehen kann?
Ich treffe mich gern mit Menschen zu zweit.
Ach, du auch?
Mhm.
Genau. Aha, du drehst den Spieß um.
Natürlich gibt es dann Leute, da freue ich mich einfach drauf.
Hm.
Und dann bin ich emotional total dabei und will es schön und zauberhaft und dann beobachte ich gar nicht so viel,
ja,
sondern ich genieße. Wenn ich mich aber zu zweit mit einer Person treffe und merke, ich bin die ganze Zeit am Beobachten, die ganze Zeit und irgendwie merke ich, es stimmt was nicht, dann weiß ich schon, okay, da ist etwas, worauf ich achten sollte und ich muss jetzt anhand des Treffens herausfinden, was es ist.
Mhm.
Das ist etwas, was ich gelernt habe über die Jahre und dann weiß ich es, also es ist ganz verrückt. Ich habe teilweise Menschen kennengelernt, wo ich schon 2-3 Jahre vorher was sagen konnte, wo ich sage, da schlummert was in dieser Person, das könnte vielleicht in so eine Richtung gehen.
Ja.
Hast du ja auch schon so erlebt.
Ja.
Und dann passiert das irgendwann mal später. Und ich weiß nicht, es muss irgendwas von der Körpersprache sein, irgendwas, was gesagt wird, irgendwas, was so rüberkam, wo ich gemerkt habe, Vorsicht, lieber einen anderen Weg gehen. Aber ich bin auch nicht so super gut da drin. Also ich komme auch sehr oft in Situationen, wo ich denke, wie habe ich das jetzt schon wieder geschafft? Ja.
Ja.
Hast du für dich was gelernt?
Ja, also das mit dem Beobachten ist auch richtig und wichtig für mich. Das passiert, glaube ich, automatisch. Je mehr Erfahrungen du hast, desto mehr schaust du, wenn dich was erinnert, an Menschen, die du schon mal erlebt hast. Das ist das eine. Das andere ist aber, so ähnlich wie sie erzählt hat, wie sie damit umgegangen ist, vorhin in der Sprachnachricht, dass sie dann einfach direkt Kontra gegeben hat und gesagt hat, ey, Vorsicht, ich kann auch mit Scheiße schmeißen. Das ist für mich ganz oft im Rückblick in Situationen, in denen ich mich hinterher ärgere, dass ich was mit mir habe machen lassen, dass ich mir denke, hey, da werde ich in Zukunft schneller, deutlicher, offener Kontra geben. Frisches Beispiel. Wir sind doch auch gefragt worden, ob wir was sagen können zu dieser Wetten-Das-Geschichte, Shirin David, Thomas Gottschalk, Auseinandersetzung. Für Statusspiele das perfekte Beispiel, was da passiert ist. Es ist ja dann eine Frage der Schlagfertigkeit, ob man jemandem schnell Kontra geben kann. Aber sie hat gezeigt, was man machen kann, wenn einem nicht sofort irgendein schlagfertiger Spruch einfällt. Eine Frage stellen, wie meinst du das? Wenn du das Gefühl hast, jemand macht ein Statusspiel, das hat Thomas Gottschalk ja gemacht, ne, indem er allein, dass die Grundbotschaft von ihm war, du bist nur eine Influencerin, es untergräbt meinen Status als TV-Legende, dass ich dich als Gast auf meinem Sofa habe. So ungefähr kam das dann an mit den Fragen, ne? Mit den, hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du dich für Oper interessierst und so.
Ja, ich fand beide.
Ja, ich will gerade jetzt
beide
nicht sagen.
Beide wahnsinnig unangenehm.
Genau, ich will auch nicht sagen, guck mal, wie toll sie ist oder so. Ich meine, mir geht's wirklich nur um das Mittel, um die Technik. Wenn du dich so fühlst, dass jemand dir irgendwo eine Spitze gibt und dich irgendwo subtil attackiert, Statusspiele sind das Unausgesprochene, deswegen ist Körpersprache so wichtig. Irgendwo kriegst du das Gefühl, hier wird gehackt, aber verborgen gehackt. Dann ist die Frage ein perfektes Mittel. Beobachten, benennen, fragen. Was meinst du damit? Wieso machst du das? Wieso sagst du das? Das habe ich daraus gelernt. Das versuche ich, wenn mir nichts Schlagfertiges einfällt, dann halt das als erstes zu machen.
Ja, das ist super mit den Fragen. Das merke ich auch. Das funktioniert immer gut.
Wo wir schon gerade bei Möglichkeiten, Techniken, wie geht man damit um, sind. Wir haben eine Nachricht bekommen mit einer Frage, was man vielleicht tun könnte, über Statusspiele unter Akademikern.
Ja, hallo ihr beiden. Also ich habe über das Thema mit den Status, ist das der richtige Plural, nachgedacht. Es gibt besonders in Akademikerkreisen eine andere Art und Weise, Status zu zeigen, nämlich indem man mehr weiß als der andere und indem man super belesen ist und super weit gereist ist und sich besonders eloquent ausdrücken kann, sich als besonders klug darstellt. Und das finde ich manchmal so anstrengend einfach. Vor allem, wenn ich in meinem Beruf mit Eltern spreche, dann denke ich manchmal so, oh, jetzt wird es aber auch langsam anstrengend, oder? Es wäre doch jetzt viel angenehmer, wenn wir ganz normal miteinander sprechen könnten, als wenn wir uns jetzt gegenseitig an Eloquenz überbieten, oder? Dann kämen wir doch am Ende viel produktiver raus. Aber das ist irgendwie so eine Statuskrankheit zwischen Akademikern, ich weiß auch nicht. Es ist ganz witzig, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir ein, dass mein Schwager das auch sogar ein bisschen als Shit-Move einsetzt. Er ist halt hochintelligent und war der Jahrgangsbeste, ich glaube sogar deutschlandweit, als er seinen Universitätsabschluss gemacht hat. Und manchmal macht er das wirklich als Shit-Move einfach, dass er einfach, um dem anderen zu zeigen, ich bin klüger, ich bin belesener, ich bin bereister und gebildeter als du, dass er das so richtig raushängen lässt, um den anderen klein zu machen. Ich finde das manchmal so anstrengend. Und dann muss ich mich bemühen, entweder zu sagen, ja, ach, das ist ja toll, und dem so, ohne dass er es merkt, zu zeigen, dass ich das eigentlich lächerlich finde. Oder aber, dass ich ein Thema suche, von dem ich weiß, dass er mir unterlegen ist und dass ich das dann halt zurückgebe. Und es würde mich sehr interessieren, was ihr dann jetzt da vielleicht als die bessere Strategie seht, wenn jemand Wissen als Status benutzt. Ich vermute, dass es ein Shit-Move ist, oder?
Nee, ich würde nicht sagen, dass es ein Shit-Move ist. Es ist ein Statusspiel.
Mhm.
Und ein Shit-Move wird es dann, wenn jetzt eine konkrete Situation ist und die haben eine Diskussion und er meint, er weiß es besser, weil er es ist. Natürlich weiß er es besser. Er will die Sache jetzt gewinnen, er will den Konflikt gewinnen. Dann ist das der sogenannte Quellen-Shit-Move, so nennen wir den.
Shit-Moves sind es immer, wenn man damit irgendwie die Auseinandersetzung, den Konflikt oder so für sich entscheiden will. Und genau, wenn er es einfach grundsätzlich macht und sie das als ein Muster bei ihm beobachtet, dann geht's ja, so klang zumindest nicht durch, hat sie nicht gesagt, dass es dann Konflikte und Auseinandersetzungen sind, sondern einfach wirklich die Rangordnung herstellen und zementieren, immer wieder.
Genau.
Du beschreibst mich ja oft so, als wäre ich aus so einer Akademikerfamilie, ne?
Bist du auch.
Väterlicherseits gibt es eine große Familie, viele, viele Leute. Ich tue wahrscheinlich wirklich ihnen Unrecht, wenn ich sie alle in diesen einen Topf schmeiße. Du kennst ja ein paar davon, die sind ja auch ganz toll. Manche sind aber so, nicht genau, wie sie das gerade in der Sprachnachricht beschrieben hat, die prahlen nicht mit allem, was sie wissen, sondern sie machen es verbunden mit einem lieben Shit-Move, dass sie immer wieder sagen, aber das weißt du ja sicher, oder? Und droppen aber irgendwelche random Facts, die du wirklich nicht weißt, die niemand wissen kann.
Das kenne ich so gut. Ich hatte so einen Dozenten, der so war. Das musst du dir mal überlegen. Der hat Unterricht gegeben, damit er uns ja was vermittelt.
Mhm.
Mich mochte er. Mit mir hatte er nicht das Problem, aber mit vielen anderen. Und da hat er nämlich genau das gesagt. Er hat auch mir gesagt, das weißt du ja sicherlich, oder? Er ist total exklusiv geblieben. Also ihm war auch immer wichtig zu zeigen, dass er mit Abstand, wirklich mit großem Abstand, der Schlauste ist. Und dass nur 1 bis 2 Auserwählte ihn überhaupt verstehen können.
Das ist ein riskantes Statusspiel, weil man schnell durchschaut werden kann, dass man es nötig hat. Und schon bist du im Tiefstatus, weil du so verzweifelt drum kämpfst, angesehen zu werden als so klug.
Ja, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, was ist denn so das beste Statusspiel, also was beeindruckt mich am meisten? Mhm. Und ich finde, das ist auch die Antwort auf Ihre Frage, wie kann man jetzt dem entgegenkommen?
Ja.
Ich finde, es gibt Menschen, die sind super selten, die haben was ganz Pures und das haben die sich bis ins hohe Alter behalten.
Mhm.
Und umso mehr sie auch Karriere machen, umso faszinierender finde ich das, wenn sie sich dieses Pure beibehalten. Ich habe kein anderes Wort dafür. Es ist nicht authentisch. Natürlich ist pur auch authentisch.
Ja,
aber
es ist nicht das Wort, nach dem du suchst. Vielleicht ist pur schon das
Wort. Ja, es ist so etwas fast schon Kindliches.
Ich muss leider, ich kann es nicht so hundertprozentig ernst nehmen, weil ich an die Band denke und die ganze Zeit, komm mit mir ins Abenteuer.
Was?
Ihr seid die heißt halt pur. Aber du hast ja recht damit.
Nein,
pur zu sein ist der ultimative Joker im Statusspiel, wenn du pur auf den subtilen Angriff der anderen Person reagieren kannst.
Boah, das ist etwas, wenn ich das bei anderen Menschen sehe,
ja.
Wenn sie das noch haben, puh. Also das ist wirklich, ich habe das noch nie verstanden, warum man da so voll drauf abfährt, wenn jemand irgendwie auf mega cool und unnahbar und, weißt du, so diese tausend Sachen, das habe ich nie verstanden.
Ja.
Weil ich das auch manchmal so wie Karneval finde. Ja. Und irgendwie so ein bisschen so ganz komisch finde. Und dann denke ich, ja, okay, das so läuft halt Gesellschaft, muss ich jetzt irgendwie akzeptieren. Aber es hat mich nie irgendwie gekriegt. Und ich habe gedacht, oh, wow, ist der cool oder so. Das hatte ich noch nie.
Mhm.
Aber einen Menschen zu sehen, der irgendwie so seinen Weg geht und dabei dieses Pure behält und dabei so selbstbewusst ist und für seine Werte einsteht, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, das ist auch meine Antwort darauf jetzt, wie sie gefragt hat, wie sie darauf antworten kann. Wenn sie das noch hat, dieses kindliche Pure, was sie wirklich denkt, was sie wirklich fühlt, in eine ganz selbstbewusste, gelassene Art mit reinzubringen und Fragen zu stellen.
Das heißt, du würdest fragen, nein, wusste ich nicht, erzähl mir mehr darüber?
Ja, aber es kommt auf deine Körpersprache an, wie du das Ganze machst, wie du die Person abholst, ne?
Naja, also wenn die beiden ein Muster miteinander haben, er ist jetzt der Schwager, es ist also nicht, geht nicht in die Kindheit zurück, dass das schon total eingeschleift ist. Trotzdem ist es oft genug schon vorgekommen, dass hier geebnete Wege sind. Wenn sie jetzt pur ist, wirklich nachfragt, einfach nur zeigt, nein, da weißt du mehr als ich, dann ist erstmal die Gefahr da, dass er triumphiert und sich denkt, geil, mehr davon. Jetzt erzähle ich ihnen noch was sie nicht weiß und ich schon. Könnte also sein, dass das ein sehr, ich will nicht sagen, das hat keine Erfolgschancen, im Gegenteil, ich finde wirklich, dass du recht hast. Da ist unglaublich viel Kraft für alle möglichen Kontexte drin. Pur zu reagieren, entlarvt die Versuche des anderen. Auf einmal sieht man, dass der andere sich unglaublich bemüht, dich zu übertrumpfen und zu demonstrieren, guck, ich bin im Status über dir. Es funktioniert nicht, wenn du nicht mitspielst, sondern einfach pur bist. Denn das, was sie macht, wenn sie sagt, ich überlege jetzt, ob ich ihn irgendwo aufs Glatteis führe und Fragen stelle oder über Themen rede, in denen er sich schlechter auskennt, das ist ein Kampf. Und wenn man dir ansieht, dass du kämpfst, sinkst du im Status, kann genauso schwierig werden und nach hinten losgehen.
Ja.
Dasselbe gilt für die andere Strategie, ihn damit so zu verarschen und ihm zu verstehen zu geben, du machst dich lächerlich. Auch ein Kampf. Vielleicht ist da einfach wirklich was dran, nicht zu kämpfen und stattdessen beispielsweise pur zu sein, ist ein Versuch wert.
Aber du sagst jetzt so dieses pur zu sein, ne?
Ja.
Das ist wie wenn so ein Marketingmanager sagt, sei mal authentisch.
Ach,
und ich.
Du hast das als Antwort angeboten.
Ich weiß, aber mir geht es um eine Sache.
Aha.
Das Pure, das ist sowas, das musst du richtig schützen.
Glaubst du, man kann sich's wiederholen? Ich verstehe, was du meinst. Dass man
sich
eigentlich,
ja.
Du musst es dir bewahren von klein auf und das ist schwer und so weiter. Kann man sich's wiederholen?
Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube, man kann sich's wiederholen und du musst es wirklich schützen. Aber ganz viele zertrümmern es. Sie versuchen, irgendwelche Strategien aufzubauen, dagegen anzukämpfen, cool zu sein, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden.
Ja, das ist überlebenswichtig. Früher wortwörtlich, wenn du nicht akzeptiert wurdest, dann warst du in Lebensgefahr durch die Konsequenzen.
Aber schau mal, wegen dem Pursein.
Mhm.
Wir führen doch alle immer diesen Kampf um diese ewige Jugend. Also auch so jetzt im, weiß ich nicht, im ganzen Schönheitskontext, dann auch so jetzt in der Werbung, die ganzen Bilder, in der Popkultur.
Mhm.
Ich denke mir jedes Mal, krass, wir kämpfen alle um dieses pure Gefühl. Das ist ja auch ein Gefühl, wonach wir streben. Und dann gibt es diese paar Menschen, das sind ganz wenige, die das noch haben.
Mhm.
Und dann bin ich komplett geflasht und denke mir, wie hast du das geschafft, dir das so zu bewahren und dir was aufzubauen und ein gutes Leben zu führen. Weil die Leute, es gibt so viele Menschen, Matthias, die das attackieren. Die attackieren richtig dieses Pure. Das ist wie, als ob das so zerstört werden soll.
Ja.
Wenn ihr da draußen das in irgendeiner Form versteht oder auch vielleicht nicht und irgendwie Gedanken habt, würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt.
Ich habe gedacht, dass du sagen willst, wenn ihr pure Menschen zerstört, hört auf damit, meldet euch, wir reden drüber. Ich glaube, die Motivationen können verschiedene sein, warum man Lust hat, was Pures zu zerstören, weil man neidisch drauf ist, weil man es dann nicht dulden kann. Ich selber habe es mir nicht bewahren können, jetzt mache ich es kaputt, wenn andere sagen. Ich muss auch andere, die zu pur sind, hart machen, damit sie klarkommen. Selbst das kann eine Motivation sein. Aber mit dem Fokus auf die Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich das Pure zu bewahren, das ist einfach auch frühkindliche Prägung, was wir dann erleben, ne? Wie man mit uns umgeht, ob man uns pur sein lässt oder ob man uns zu verstehen gibt, das ist nicht gut, lass das. Und dann internalisiert man diese Stimme und trägt die mit sich rum und wertet sich ab und erlaubt sich das nicht. Und man spürt es, dass man das macht, immer wieder im Kontext von Statusspielen, von Hierarchien. Da wird's dir bewusst. Und da haben wir auch eine Sprachnachricht von jemandem bekommen, der da was gelernt hat.
Hey ihr beiden, mit dem Thema Hierarchien, da habe ich tatsächlich auch immer sehr gehadert oder tue es häufig immer noch. Und zwar, dass ich dazu neige, mich mit anderen zu vergleichen und dann mich natürlich schlecht zu fühlen. Also weil es wird immer Menschen geben, die besser, klüger, hübscher, whatever sind als du. Dann habe ich versucht, mich dabei zu erwischen. Also habe dann immer gedacht, so, wenn du sowas denkst, ne, wie der ist jetzt hübscher als du, dann zu sagen, na, das ist doch Quatsch, ne? So, das denkst du dir nur aus, so, also diese, was ist denn objektiv hübsch, ne? So, denkst du dir halt aus, lass das. Das hat nicht so richtig funktioniert. Was funktioniert hat, ist genau das Gegenteil zu machen, also, weil ich das natürlich auch selber mache, auch ich bin nur ein Mensch, ne? Wir machen das doch alle, dass ich andere abwerte. Also mal denke, oh, der hat es überhaupt nicht drauf, oh, boah, ist der doof, ne? Oder keine Ahnung. Um mich bei sowas zu erwischen und zu sagen, ey, was machst denn du da? Das ist nicht hilfreich, ne? Du stellst eben da auch wieder eine Hierarchie her. Und seitdem wird's besser. Seitdem höre ich diese Stimme, die mir sagt, du bist schlechter als die anderen, viel seltener.
Wir haben noch mal über Infinite Games gesprochen, also ja, die unendlichen Spiele. Das heißt, du teilst die Menschen nicht in Gewinner und Verlierer ein. Also du versuchst nicht so durch die Welt zu gehen, indem du sagst, ich gewinne jetzt, indem ich die schönste Person in dem Raum bin. Ich gewinne, weil ich die meisten Follower habe. Ich gewinne, weil ich die beste Karriere habe. Sondern du verstehst, dass halt sehr viele andere Menschen mit dir dieses Spiel spielen und du versuchst einfach nur dauerhaft in diesem Spiel zu bleiben. Ja. Du weißt, du bist nicht die beste Person, aber du fühlst dich gut, weil du vorankommst, weil du anderen Menschen auch eine Plattform gibst, weil du Möglichkeiten hast und weil du nicht nur mit Abwertungen und so weiter funktionierst. Ich finde, es ist ein super guter Weg, durchs Leben zu gehen. Es macht dich nicht neidisch, es macht dich relativ entspannt. Ich habe für mich so eine Formel gefunden, dass ich überlege, wo erlaube ich mir Wettkampf? Und bei mir ist es dann in so ganz bestimmten beruflichen Bereichen, wo ich einfach weiß, okay, wenn es jetzt um irgendwas Kreatives, Konzepte und so weiter geht, da geht es nicht darum, dass ich dann andere abwerte, aber da erlaube ich mir eine Haltung, ein Selbstbewusstsein, wo ich sage, hier habe ich Gründe, warum ich etwas gut kritisieren kann. Vielleicht bin ich da wirklich besser. Und wenn jemand anderes besser ist, dann weiß ich, warum die Person da besser ist. Also für mich ist es ein relativ entspannter, gesunder Weg.
Ja, und es muss ja nicht so bleiben. Also das ist das Stichwort des unendlichen Spiels auch genau das Richtige. Es ist das Missverständnis, wenn man denkt, man könnte dieses Spiel gewinnen.
Ja.
Ein gutes Beispiel ist, finde ich, Conor McGregor. Kennst du den? Mhm. Krass, ich hätte gedacht, dass der einer ist, der seine Bubble durchdringt. Der hat bei diesem UFC, Ultimate Fight Championship, ne, den größten Ruhm gehabt. Er hat alle Register gezogen. Er war laut, er war dreist, schlagfertig, super auffällig durch alle äußerlichen Merkmale, die es gibt. Breiter irischer Akzent, körpervoll tätowiert. Und er hat halt mit seinem großen Maul und mit einem ungewöhnlichen Kampfstil und mit der ständigen Message, ich bin unbesiegbar, mich wird nie jemand schlagen, Schlagzeilen gemacht über seine Branche von diesem Kämpfen hinaus. Deswegen habe ich jetzt gedacht, vielleicht sagt dir dein Name was. Und das hat eine Weile wirklich funktioniert. Aber irgendwann kommt jemand und vor allem du ziehst, wenn du dieses Spiel spielst, diese Art von Statusspiel, Wettkampf, Konkurrenz, ich bin hier der Beste ever, dann zieht das Leute an, die sagen, genau deshalb werde ich dich jetzt schlagen. Und selbstverständlich kommt irgendwann einer, der ihn schlägt. Und je mehr Profil du hast, je mehr man dich beobachten kann, da ist wieder das Beobachten als ein Mittel. Je mehr man gucken kann, was genau machst denn du da, desto einfacher wird es zu entdecken, wo ist dein Schwachpunkt, wo kriege ich dich? Scheißegal, wie gut du dein Statusspiel beherrschst. Es war die große Erkenntnis für mich beim Schreiben von Shitmoves, weil es Angstgegner gibt. Gerade bei Populisten, die das verdammt gut machen und Populistinnen natürlich auch, so eine Alice Weidel. Wenn ich sehe, wie die in Interviews redet, denke ich mir, die beherrscht dieses Statusspiel des abwertenden Blicks, des spöttischen Lächelns und dem anderen permanent nonverbal zu verstehen zu geben, also was du machst, ist sowieso unter aller Sau und es ist verlogen und du bist die Lügenpresse und so weiter, ne? Das ist unglaublich schwer, wie gehst du deinem Statusspiel dagegen an? Aber die Erkenntnis ist, je mehr Material da ist, um zu gucken, desto leichter herauszufinden, was ist denn der Dauer-Shit-Move, auf den sie sich beruft und all die anderen, die das machen.
Genau.
So, und das sage ich in Folge 130 von einstündigen Podcast-Folgen. Ihr wisst auch genau, wo unsere Schwachpunkte liegen. Danke, dass ihr nicht reingeht, meistens.
Ich habe auch, während du das erzählt hast, habe ich mir gedacht, eigentlich ist es richtig falsch, dass man einen Podcast macht,
ja,
und dass man über solche Themen so öffentlich spricht, weil,
ja,
du entlarvst dich komplett.
Ja.
Das ist nicht gut.
Mir wurde die Frage gestellt diese Woche von einer Hörerin, warum wir eigentlich der Community so vertrauen. Ich fand das eine ganz interessante Frage. Ich habe mir die so nie gestellt. Aber für mich ist das, ich will gerade zu einem Fazit kommen, der ganzen Statusspielgeschichte. Du hast jetzt das Wort pur als einen ultimativen Joker
ich
gebracht.
Ich sag was.
Ja.
Ich weiß, was es ist. Passt auf, ich habe so ein kleines Hobby.
Mhm.
Mein Hobby ist es, dass ich mir nachts irgendwelche Videos von so Boarding Schools, also von so amerikanischen Internatgeschichten. Nein, auf YouTube.
So,
ich gucke mir einfach Studenten an, wie die lernen und was die davon erzählen.
War keine
erzählen.
Ernst gemeinte Frage, ja. Erzähl weiter, alles gut.
Und da sehne ich mich total danach. Das ist ein Traum, der mir niemals in Erfüllung geht, aber etwas, was ich total gerne gehabt hätte, dass ich auf so ein Elite-Internat gehe.
Mhm.
Weil die anders lernen. Komplett anders, als wir das getan haben.
Mhm.
Und da habe ich so ein Video gesehen, da hat einer davon erzählt, der war auf einer dieser erfolgreichsten Schulen, gibt es irgendwie nur so 10 Stück davon, und er war einer davon.
Mhm.
Und die haben nur mit 12 Leuten in der Klasse gesessen und ihr Unterricht bestand daraus, zu diskutieren. Und
ja,
da gab es keinen Lehrer, der vorne stand und denen das einfach nur so gesagt hat, was die jetzt lernen müssen, sondern die haben halt Essays geschrieben, die haben diskutiert, die sind tief in die Materie eingedrungen und die haben was total Kreatives geschaffen.
Mhm.
Und er sagt auch, er zehrt sein ganzes Leben lang schon davon, Teil davon gewesen zu sein. Und das ist mitunter ein Grund, warum Menschen bis ins hohe Alter noch diesen Schulen so viel Geld geben,
mhm,
weil da auch ganz viel Bedeutung dahinter steckt.
Ja.
Für mich ist dieser Podcast ein bisschen ähnlich. Du kommst mit einem Thema an und dann hast du die Community und du fragst sie und dann schreiben die Leute und sie haben tolle Gedanken und du hast Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen und ich habe das Gefühl, man nimmt sich gegenseitig wirklich ernst.
Ja.
Wir wissen nicht, wie seht ihr aus? Wir haben
zum Teil. Wir hatten ja jetzt schon Live-Shows.
Ja, aber bei den Sprachnachrichten.
Mhm.
Wir nehmen wirklich rein nach Inhalt.
Wenn wir euch sehen könnten, wir würden so viele Sprachnachrichten nicht nehmen, ne? Willst du das gerade sagen?
Nein,
du hast letztes Mal schon gesagt, ihr seht komisch aus.
Nein, aber es ist irgendwie so mein Traum, was zu haben oder was aufzubauen, wo sowas möglich ist.
Ja.
Für mich ist auch das Buch so etwas. Du schreibst so ein Buch und gibst es raus in die Welt und es ist ein Buch, womit viele was anfangen können und dir dann auch zurückmelden können, was sie darüber denken, wie sie damit umgehen. So, wir haben doch gar nicht solche Räume irgendwo. Also wo hast du das denn in Deutschland? Vielleicht habe ich das einfach nur noch nicht kennengelernt, aber ich habe das nie irgendwo gefunden. Ich habe mich mein ganzes Leben lang danach gesehnt. Ich habe mich nach Menschen gesehnt, wo ich hingehen kann, wo man über Gedanken, Ideen sich austauschen kann, das zusammen aufbauen kann. Und es gab es nirgendwo. Nirgendwo. Es war immer eine Abwertung. Also langfristig. Oder es ging nur um Geld.
Ja.
Das ist ein anderes Projekt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich einer Community vertraue. Und wenn ich denn nicht mehr vertrauen soll, dann werde ich weinen und enttäuscht sein und das ganz schlimm finden. Aber so finde ich das einfach gerade sehr schön.
Ich auch. Du hattest jetzt das Wort pur für den Joker im Statusspiel eingeführt. Ich hatte immer das Wort Güte, was genauso kitschig ist, ne? Aber das war meine Erkenntnis aus diesen Schauspielstatusübungen damals. Du kriegst den Hochstatus am besten eben nicht, indem du drum kämpfst und versuchst, jemanden runterzuballern und drauf zu hacken, sondern indem du Güte hast. Das ist ein Hochstatus. Und zwar einer, der sich für dich gut anfühlt und für alle anderen doch auch schön. Und deshalb ersetze ich jetzt als Fazit dieses Nachdenkens über Statusspiele das Wort Güte durch Vertrauen. Das ist für mich der eigentliche Joker.
Boah, Güte und pur.
Ja,
klingt furchtbar, so, ne? Richtig nach Goethe.
Ja, 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 ja.
Der war auch ein Arsch, oder?
Wahrscheinlich,
der war ein Arsch,
ja.
Oder? Ich glaube, der war ein Arsch.
Ja, auf jeden Fall ein sehr starkes Spielfixierter.
Ja, ich glaube, der war kein guter. Ich habe so ein paar auf meiner nicht. Liste. Platon, Zeus.
Zeus, ja. Die Götter alle irgendwo.
Ja.
Das mag ich aber an den Göttern, wir kommen gleich auch zu einer Sage, ich habe eine kurze passende zum Thema. Das mag ich an denen sehr, dass die so fehlbar sind.
Monotheistisch. Das machen so Superreiche auch immer. Oh, ich bin so fehlbar. Wenn Elon Musk immer da sitzt und dann immer so seine Show abzieht,
ja, aber,
wie hart er es doch
aber hat. Guck, den gibt's ja. Das ist doch das Schöne an diesen Göttern, die gibt es nicht. Das ist einfach ein Bild, eine Allegorie, eine Vorstellung. Es ist reich an Fantasie und Sagen und so. Die wussten auch damals, es gibt die nicht. Man konnte hoch auf den Olymp und gucken, die waren nicht da. Also es war klar, es sind Geschichten. Aber Geschichten von Figuren, die Macht haben, die bestimmen, wie das Schicksal läuft. Und sie sind fehlbar.
Aber wer war der Typ oder die Frau, wer auch immer, wer hat die Geschichte geschrieben und gesagt, okay, die wird jetzt überall weitererzählt? Ich frage mich das die ganze Zeit.
Es wurde gesungen vor allem.
Damals. Ja, wer hat den Text geschrieben? Wer war die erste Person, die das vorgetragen hat? Und dann haben es alle weitererzählt. Wir erzählen ja alle das Gleiche. Wir haben ja nicht 1000 verschiedene Geschichten davon.
Doch, wir haben verschiedene Versionen. Das passt sogar heute. Es gibt manchmal verschiedene Versionen.
Okay, welche Sage hast du heute dabei?
Eine über die ständigen Statusspiele zwischen Poseidon und Athene. Die sind gerade so in der Anfangszeit der griechischen Mythologie, wo noch gar nicht so viele verschiedene Sachen überall und hier und da passiert sind, sondern wo sich noch Beziehungen aufgebaut haben, wo die Hackordnung noch nicht feststand, die Hierarchie noch nicht klar war. Da haben die beiden ganz speziell immer miteinander konkurriert und geguckt, wer hat jetzt eigentlich mehr Macht und Auswirkungen auf die Menschen. Und Poseidon immer, na klar, das Meer ist mein Bereich. Ich kann mal eben was überspülen und überschwemmen, wenn ich will. Das ist eben diese destruktive Art von Macht. Man fürchtet mich. Und Athene war eher die, die gesagt hat, nee, ich habe ja was zu bieten. Ich kann ja den Menschen guten Rat und Weisheit anbieten. Kluge Gedanken. Es gab noch keine Demokratie, ne? Das war noch gar kein Wort. Da waren die beiden unterwegs und sind an einer blühenden, tollen, großen Siedlung vorbeigekommen, wo die Menschen gut gelebt haben. Das war die größte Siedlung, die es da gab. Hatte aber noch keinen Namen. Also haben Poseidon und Athene ein Statusspielchen gemacht, nach wem jetzt diese Siedlung benannt werden soll. Beide haben eine Tat vollbracht. Poseidon hat seinen Dreizack da reingeballert in diese Siedlung und dann kam Wasser aus einer Quelle gesprudelt. Aber er war halt der Gott des Meeres, es kam Salzwasser raus. Das war eine sehr mächtige Geste und die Leute haben ihn gefürchtet, aber konnten mit dem Wasser ja nichts anfangen. Was willst du mit Salzwasser? Und Athene hat auch noch was total Kleines gemacht. Noch nicht mal so eine große Machtgeste. Die hat einen Olivenbaum gepflanzt. Das war ihre Geste.
Boah, Olivenbäume sind so schön.
Ja. Die Leute haben natürlich entschieden, das ist der Status, den wir gut finden. Und dann haben sie die Siedlung benannt. Und ahnst du wie?
Athen.
Die Wiege der Demokratie. Die Wiege dieser Werte des gegenseitigen Vertrauens. Der Community. Pur. Voller Güte. Ich muss es in die Selbstironie ziehen, das wird zu kitschig sonst. Aber ja, das ist die Geschichte von der Gründung Athens. Und was ich meinte mit verschiedenen Versionen, da geht es darum, wie Poseidon reagiert hat. In einer Version ist er ausgerastet und hat dann, Athen liegt nicht direkt am Meer, dann ist aber halt die Hafenstadt Piräus in der Nähe. Dann hat er einfach Wellen hingeschickt und seine Wut über sein Meer, sein Element ausgelassen. In einer anderen Version hat er es akzeptiert und hat gesagt, okay, das war ein smarter Move von ihr, muss ich mich beugen. Hat sie das Statusspiel hier gewonnen.
Also gibt es in Athen ganz viele Olivenbäume. Hm?
Ja, das ist die Moral von der Geschichte, Iris. Ja. Sehr gut, genau. Wir wissen schon das Thema der nächsten Folge.
Connections. Wir wollen mit euch über Bindungen sprechen, über Menschen, die euch wichtig sind. Vielleicht gibt es Menschen, die ihr gar nicht so oft seht und die sind euch wahnsinnig wichtig, aus irgendeinem Grund. Vielleicht gibt es auch Menschen, die ihr gar nicht seht und die sind euch trotzdem wichtig. Oder Leute, mit denen ihr ganz eng zusammen seid, jeden Tag. Vielleicht fehlt euch das auch im Leben. Auf jeden Fall wollen wir mit euch ganz viel über diese tiefe Bindung sprechen, weil wir kamen auf das Thema, weil jetzt so gerade die Weihnachtszeit ist und es ist einfach so die Zeit, wo man über die Menschen um uns herum nachdenkt.
Ja, couple of connections, schickt uns Sprachnachrichten, gerne auch einen Shit-Move oder Post vom Arschloch. Passt vielleicht auch super gerade in die Weihnachtszeit.
Ja. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns einen tollen Kommentar hinterlasst, wenn ihr die Folgen teilt, wenn ihr uns weiterempfehlt.
Und eine Weihnachtsgeschenk-Inspiration. Vielleicht wollt ihr euch ja gegenseitig ein Ticket zu unseren Live-Auftritten im Frühjahr schenken. Auf couple-off.ticket.io kommt auch nochmal in die Shownotes.
Tschüss.
Tschüss.